Hier, euch zusammen, das ist Friendly Fire vom Nebelspalter mit dem Markus Sohm und der Laura Zimmermann. Wir haben heute drei Themen. Wir fangen gerade mal an mit dem langweiligsten, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben, der Rahmenabkommen. Jetzt ein paar Mal ist am Freitag, letzten Freitag, in Brüssel gewesen. Die APK hat am Montag darüber befunden. Laura, kannst du das überhaupt noch einordnen, was da läuft? Oder wie ist so dein Eindruck?
Ich hoffe ja, es läuft endlich mal dann irgendwie etwas und der Bundesrat tut sich mal dazu äußern. Ja, nein, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ist ja das Treffen am Freitag zwischen der von der Leyen und dem Parmelin ist ja angekündigt worden als grosser Showdown jetzt in Sachen Rahmenabkommen. Die Leute, die sich einigermaßen mit dem Thema befasst haben, haben gewusst, dass es nicht ganz so wird. Ja, man ist rausgegangen aus dem Treffen mit erheblichen Differenzen. Surprise, aus Brüssel nichts Neues. Nichtsdestotrotz wird das Thema nicht weniger dringlich, oder? Wir haben auch schon vor ein paar Wochen mal darüber geredet und es ist seitdem auch nichts passiert. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen noch passieren wird, ob sich der Außenminister oder sogar der Bundespräsident wird zum Thema äußern. Und ja, schau, es ist einfach, ja, man kann es nicht anders sagen, der Bundesrat muss mal Position fassen. Weil die Lage ist eigentlich klar, seit drei
Jahren. Ich glaube, eben, er hat Position gefasst.
Ja, aber dann soll er es sagen.
Ja, man weiss es ja. Er hat jetzt einfach festgehalten an diesen drei Positionen, oder?
Ja, aber dann,
und ich glaube, also ich empfinde es ganz anders. Ich glaube, der Freitag war ganz wichtig gewesen. Ich glaube, das war sogar ein grosser Erfolg für die Schweiz. Weil ich glaube, das Mandat, das der Bundesrat jetzt beschlossen hat, nämlich gesagt hat, dort und dort können wir nicht nachgeben, das hat er jetzt einmal der EU wirklich mitteilt. Und das finde ich ein grosser Fortschritt. Ich glaube, früher hat die Schweiz und vor allem ihre Diplomaten den Fehler gemacht, dass man der EU viel zu wenig klaren, reinen Wein eingeschenkt hat. Dass die EU eigentlich immer wieder das Gefühl gehabt hat, ja, da können wir noch ein bisschen diskutieren oder besser gesagt, das kommt dann schon durch im Volk, oder? Und die Schätzung vom Bundesrat ist jetzt so, wenn wir da keine Konzessionen bekommen in diesen drei Feldern, dann bringen wir das nicht durch.
Was ja noch interessant ist, also ich finde, ich weiss nicht mal, ob ich dir nein, ich stimme dir nicht ganz zu. Ich glaube, das ist klar auf dem Tisch gelegen, einfach nicht auf höchster Ebene. Aber ich stimme dazu, dass es wichtig ist, dass das Treffen auf höchster Ebene stattgefunden hat, dass sowohl der Bundesrat wie auch die EU hat können ihre Position darlegen können. Und dass die EU auch noch mal betont hat, oder wo dass man Konzessionen machen kann und wo eben nicht. Und die Bereitschaft erklärt hat, eine Lösung zu finden, eine gemeinsame, und an der festhalten. Und der Bundesrat, so interpretiere ich es zumindest auch. Was natürlich aber ist und was ich wirklich stossend finde an der Position vom Bundesrat ist, wenn man sagt, hey, in diesen drei Punkten haben wir so erhebliche Differenzen, dass das wahrscheinlich nicht zustande kommt mit so einem Abkommen, dann müssen wir das auch mitkommunizieren. Das macht der Bundesrat bewusst nicht, oder? Sondern wir wollen so ein bisschen, dass die EU die Übung abbricht. Und was man im anderen Fall machen müsste, oder? Wenn man sagt, ja, in diesen drei Punkten, wollen wir nicht irgendwie, sagen wir es mal jetzt, auf dem guten Vertrag, den wir haben, beharren, sondern müssen dort irgendwie etwas Neues aushandeln, dann muss man alternative Vorschläge präsentieren. Und das macht der Bundesrat nicht. Und jetzt, heute war das Treffen gewesen, oder, von den verschiedenen außenpolitischen Kommissionen, wo noch ein ist. Warte mal schnell, noch ein Punkt.
APK können wir nachher besprechen, ja.
Nein, ich wollte das noch schnell machen, wo auch das Parlament die Dringlichkeit sieht, die Aufsichtsfunktion über die Exekutive wahrzunehmen, zu sagen, Mehrheit von der APK im Nationalrat, wo wir jetzt am Aufnehmen sind, geht noch der Ständerat diskutieren, aber die Mehrheit von der APK im Nationalrat will, dass der Bundesrat weiterhin politische und technische Lösungen findet. Und diesen Willen, sagen wir es mal so, sehe ich beim Bundesrat nicht. Ich empfinde das als Führungsschwäche und ich finde, der Bundesrat muss Position beziehen. Und wenn er die Übung abbrechen will, dann muss er eine Alternative vorlegen.
Nein, erstens, das finde ich alles nicht. Aber noch schnell zurück zum Bundesrat. Nein, erstens finde ich nicht, dass der Bundesrat ist nicht so naiv. Man weiss ganz genau, dass die EU nie wird abbrechen wird, weil die EU kann sich das auch nicht leisten. Das wäre für die EU wäre das jetzt nicht so eine gute Nachricht. Sie wollen nicht mit einem wichtigen Partner wie die Schweiz, wo die Schweiz nämlich ist, wollen sie nicht nach dem Brexit jetzt nochmal eine schlechte Nachricht haben. Das ist eindeutig. Und der Bundesrat weiss ganz genau, dass die EU noch lang weitermachen und einfach grinding. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Führungsschwäche. Ich finde, der Bundesrat ist jetzt ziemlich klar. Sie sind praktisch 7-0. Wissen sie ganz genau, und dieser Auffassung sind sie zumindest, wenn wir keine Konzessionen bekommen in diesen drei Gebieten, dann haben wir keine Chance. Dann können wir das nicht einmal ins Parlament bringen, weil,
wieso
Partei, ja, weil
wieso
Parteien nicht? Wollen das nicht.
Ja, aber,
Parteien wollen aber das aber nicht. Mal, musst du mal schauen, die FDP, die CVP, also die Mitte und die SP, sind alle drei Parteien sind jetzt gespalten, was
das
Rahmenabkommen betrifft.
Das ist
die
richtig.
Die haben kein Interesse, dass eine Abstimmung in eine Abstimmung gehen, die wahrscheinlich ins Wahljahr kommt.
Parteien nicht.
Ja, das ist aber schon mal wichtig. Das heisst, es kommt nicht ins Parlament. Die Parteien haben allen ihren Bundesräten gesagt, wir wollen das nicht.
Ja.
Tönt das abstellen. Ausser, wir können Konzessionen nicht.
Also, ein Teil von diesen Parteien, ja. Du hast recht, dass es gespalten ist. Aber was ich, und das ist der absolute Kernpunkt, das absolut stossendste Finden an diesem ganzen Vorgehen, ist, offenbar ist man sich im Bundesrat nicht einig. Ich bin mir nicht so sicher, wie die Mehrheitsverhältnisse dort sind, wagen dort auch keine Prognosen. Aber was man müsste als Bundesrat, ist eine Position festlegen und die mal kommunizieren.
Aber das haben sie ja
und
gemacht.
Nachher, nein, das heisst nicht.
Jamal.
Nein,
sie haben
nicht
in
gemacht.
Drei Bereichen brauchen wir Konzessionen.
Das ist schon lange klar. Was aber auch klar ist, dass in diesen drei Bereichen so klare Binnenmarktregelungen herrschen, die für alle gleichermaßen gelten, dass die Konzessionen nicht möglich sind. Sprich, dann müsste der Bundesrat im nächsten Schritt sagen, dann wollen wir das Rahmenabkommen nicht, was er nicht gesagt hat. Oder er müsste sagen, doch, wir wollen es trotzdem.
Faktisch,
und wir riskieren, dass eine Volksabstimmung, ein Referendum kommt, wo die Bevölkerung darüber befinden kann. Und dann bin ich dann mal noch gespannt, was bei so einer Volksabstimmung rauskommt.
Das ist eure Hoffnung, das merken wir überall, die Befürworter vom Rahmen.
Nein, es ist einfach erstaunlich. Es ist erstaunlich,
Markus. Das Volk soll uns retten, das Volk soll uns retten.
Nein, überhaupt nicht.
Wir schaffen das. Der Punkt ist erstens, der Bundesrat muss
Alternativen vorlegen.
Nein, das muss man nicht. Doch. Nein, das muss man nicht. Das ist nicht nötig.
Natürlich.
Das ist nicht nötig. Für das haben wir nachher Zeit. Zuerst müssen wir mal darüber. Zuerst haben wir mal einen Vorschlag. Den Vorschlag müssen wir ausdiskutieren. Der Bundesrat muss probieren zu verhandeln. Das hat man jetzt probiert. Die EU hat nie nachgegeben. Die EU ist seit 2 Jahren unbeweglich, weil sie natürlich unter anderem von dir Signale bekommen, ja, dann nur warten, die Schweiz gibt dann am Schluss nach. Und der Witz ist, die Schweiz kann nicht nachgeben, weil die Schweiz bringt das nicht durch. Wenn du,
wenn du die SVP
und die Gewerkschaften gegen dich hast, dann wünschst du eine Volksabstimmung
ja,
nicht. Das ist einfach. Ganz einfach.
Per se war das die Situation vor 3 Jahren. Du weißt haargenau auch, dass innerhalb von der SP die Spaltung nicht ganz so klar ist, wie Gewerkschaften das gegen aussen signalisiert haben. Und ich finde, es ist einfach nicht so, dass man zuwarten kann und die Situation bleibt gleich, wie sie ist. Schau, es ist wie, wenn du vorher sagst, irgendwie, man vergleicht das mit dem Brexit und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass die Schweiz jetzt ein wahnsinnig wichtiger Handelspartner ist für die EU. Es ist ein wichtiger Partner, gar nicht mit dir einig.
Das ist ein sehr wichtiger.
Aber
die EU
ist für uns circa 8-mal wichtiger als wir für sie. Und das sind einfach mal die Machtverhältnisse, die man sich vorstellen muss. Und das Rahmenabkommen wird die Machtverhältnisse, die jetzt im politischen Machtkampf ausgetragen werden, endlich auf ein institutionelles Dach stellen. Und ich verstehe wirklich nicht, wie man als Schweiz so extrem gegen seine eigenen Interessen politisiert.
Willst du Kolonie sein? Der Rahmen,
nein.
Der Rahmenvertrag.
Ich sage einfach, wir brauchen ein Update, wir brauchen den Zugang zum Binnenmarkt.
Der Rahmenvertrag würde dazu führen, dass wir praktisch alle binnenmarktrelevanten Rechtsakte automatisch übernehmen. Wir können uns praktisch nicht mehr wehren. Wir können nachher vor das Schiedsgericht. Aber das Schiedsgericht wird am Schluss der EuGH...
Hast du den Abkommenstext mal
gelesen,
Markus?
Ich habe alles gelesen. Nicht unterbrechen, wenn es dir nicht passt. Nein, schau, es ist völlig klar. Wenn du die Rechtsakte verhindern willst, dann kannst du vor Schiedsgericht. Am Schluss wird das EuGH entscheiden, also im Sinne der Europäischen Union,
denn
das ist letztlich Partei. Zweitens, wenn wir nachher wieder so ein Schiedsgericht gehen, können wir nur über die Ausgleichsmassnahmen diskutieren. Was wir mit dem Rahmenvertrag geben, ist ein Blankoscheck der EU. Das ist nicht irgendwie ein Verhältnis so, sondern es ist die EU da und wir sind da.
Die Frage ist einfach, will man den Zugang zu diesem Binnenmarkt und will man einen Zugang zu dem europäischen Projekt namens EU? Du sagst nein, ich sage ja.
Nein.
Lassen wir doch die Bevölkerung darüber befinden,
es
wäre noch demokratisch.
Es ist nicht so einfach, wie du sagst. Es ist einfach absoluter Unsinn, zu behaupten, entweder haben wir den Zugang oder haben den Rahmenvertrag. Das ist nicht wahr.
Doch.
Nein, das stimmt nicht.
Doch, in der Long Run ist es
nicht
so.
Nein, in der Long Run ist es überhaupt nicht so.
Und es ist schon ein Long Run mit dem Abkommen.
Du kannst nicht Verträge unterschreiben, wo du dich bindest für die nächsten 50 Jahre und einem Vertragspartner einräumst, dass er praktisch den Vertrag immer verändern kann und du kannst nicht machen.
Nein. Schau, es ist so, dass wir seit über 10 Jahren wissen, dass wir unser Vertragsverhältnis auf ein institutionelles Dach müssen stellen müssen. Doch, natürlich, solange nicht. Die Verhandlungen
schon... Das haben wir wollen.
Genau.
Nicht wissen. Genau. Das ist etwas anderes. Wir haben es wollen, weil Frau Galmiret unbedingt auch noch etwas wollen machen.
Nein. Schau, es ist einfach nicht so, dass du kannst von gleichberechtigten Partnern ausgehen
kannst,
weil es im EU-Binnenmarkt Regeln gibt, die für alle gleichermaßen gelten. Und die Schweiz möchte offensichtlich zu diesem Binnenmarkt dazugehören.
Das stimmt nicht. Wir wollen nicht dazugehören.
Gut,
wir
das ist aber eine ganz interessante Aussage.
Wir wollen einen selektiven Zugang. Finanzdienstleistungen gehören wir nicht dazu. Finanzdienstleistungen gehören wir nicht dazu, obwohl wir das gerne hätten.
Genau, weil das hat mit unserem bisherigen Vertragssystem
zu tun. Es ist nicht so, wir haben einen selektiven Zugang zum Binnenmarkt.
Das ist richtig,
einen selektiven. Und den selektiven Zugang haben wir entschieden, was wir wollen. Und die EU hat auch entschieden, was sie wollen.
Schau, aber Markus, du verhaltest dich wie ein kleines, trötzelndes Kind, das sagt, ich möchte aber jetzt genau das Schlagzeug und das möchte ich auch noch und das möchte ich auch noch. Und das funktioniert einfach nicht so. Es gibt Regelungen, die für alle gelten, wenn man zusammen handelt, wenn man einen Binnenmarkt hat. Und du hast recht, ja, wir haben bisher einen selektiven Zugang, wir haben aber sehr viele Bereiche, wo wir dringend Aufdatierungen bräuchten oder sogar neue Abkommen,
beispielsweise. Aber das Entscheidende ist doch, dass du nicht kannst mit einem anderen Vertragspartner einfach den Blankoscheck geben und kannst sagen, du darfst die Regeln im Binnenmarkt.
Was ist denn, jetzt musst du mit dem Blankoscheck mal erklären. Schau jetzt mal,
Unionsbürgerrichtlinie ist ein gutes Beispiel.
Ja super, das habe ich gedacht, du hast schon lange nicht von der Unionsbürgerrichtlinie
geredet. Wo wir über Personenfreizügigkeit geredet haben und die Schweizer darüber abgestimmt haben, hat kein Mensch sich vorstellen können, dass so eine Richtlinie nachher für uns gelten soll, oder? Da bist du einverstanden. Und das Problem ist, dass die Richtlinie hat enorme Folgen, die wir nicht gewusst haben, wo wir den Vertrag unterschrieben haben.
Markus,
und
so etwas kann nicht funktionieren.
Ja, ich kenne sie ziemlich gut. So einen Vertrag kann man nicht akzeptieren, wo du nie weißt, was noch kommt. Das also, geht doch nicht.
Look, es ist immer ein hochemotionales Thema, das ganze Verhältnis zu der Europäischen Union. Du musst mich aber ausreden, weil du hast vorher auch gesagt, ich muss dich ausreden lassen.
Aber hast du nicht. Hast du nicht?
Ja, das ist eben das Friendly Fire. Was ich wollte sagen, ist, du kannst natürlich immer in einer sich verändernden Welt verändert sich auch die Ausgangslage. Da gibt es gewisse Sachen, wo man merkt, das möchte man irgendwie anders machen. Bisher ist man in der Position von der Schweiz nie mit am Tisch gesessen, wenn es um Regelungen ist gegangen, die uns direkt betreffen. Und das Lustige ist ja, Markus, die Regelungen betreffen uns so oder so. Momentan tun wir einfach sehr vieles autonom nachvollziehen. In gewissen Bereichen haben wir es vertraglich geregelt. Nie sitzen wir mit am Tisch oder zumindest fast nie. Und mit dem institutionellen Abkommen würde man zumindest ein bisschen mehr in diesem Decision-Making-Prozess am Tisch sitzen. Es hat ein Beispiel gegeben, wo man gesehen hat, was das für die Schweiz so bedeuten kann und was man als Schweiz so herausholen kann. Das war die Waffenrichtlinie, die wir letztes Jahr darüber abgestimmt haben, die in Schengen-Bestand reingegangen ist, wo die Schweiz explizit für sich ein Finish hat rausgeholt, weil sie, und das ist ein spezieller Vertrag, dort mit am Tisch sitzt im Decision-Making-Prozess. Und das ist so viel besser, als einfach nicht mit am Tisch sitzen und nicht können die schweizerischen Gegebenheiten mit einbringen.
Das ist schön, wie das Schilder ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Also Decision-Making sind wir eben nicht dabei.
Sondern jetzt wir nicht, fast dürfen, nie. Das ist
wir sind
so.
Im Rahmenvertrag, tun sie uns einfach mitteilen, was sie so würden gerne machen und so weiter. Das ist nicht Decision-Making, sondern wir können einfach zulassen, was sie uns dann präsentieren. Aber nein, ist ganz grundsätzlich, Laura, deshalb wollen wir wirklich mal auch über, ja, man muss über Demokratie reden. Es kann nicht sein, dass wir wegen dem Zugang zu einem Binnenmarkt unsere Demokratie total unterminieren. Und ich finde, die bilateralen Abkommen, die wir jetzt haben, mit denen kann ich leben. Finde ich zum Teil auch okay. Habe ich kein Problem. Mhm. Aber die können sich nicht einfach selber auf eine Art weiterentwickeln, wo man fast nicht kann sich vorstellen, welche Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel. Aus der Personenfreizügigkeit könntest du langfristig ohne weiteres auch den ganzen Arbeitsmarkt nachher regulieren. Du könntest sagen, es ist unfair, dass unser liberales Arbeitsmarktrecht, das wir hier haben, bei uns gilt und in der EU nicht. Die EU könnte sagen, auch bei euch müssen die Kündigungsbestimmungen, die bei uns eine Rolle spielen, die müssen bei euch auch spielen, weil das ist unfairer Wettbewerb. Deshalb ist es so hure wichtig, dass wenn wir bilaterale Abkommen abschliessen mit der EU, dann müssen wir mehr oder weniger wissen, was das heisst. Und sie können nicht einseitig die völlig weiterentwickeln. Das geht nicht. Sondern man muss nachher ein Verfahren haben, wo sie sagen, wir würden das gerne machen. Und wo wir können sagen, hey, gut, das ist okay, aber da müssen wir können ausscheren. Sonst geht's nicht. Und beim Rahmenabvertrag hast du das alles nicht mehr.
Doch. Nein, Markus, du hast explizit im Rahmenabkommen drinnen, dass unsere direkt demokratischen Instrumente, die sehr wichtig sind, natürlich gewahrt sind. Du kannst gegen jede Änderung das Referendum ergreifen. Du kannst gegen über alles abstimmen. Das ist so. Ich verstehe deine Angst, sagen wir es mal so,
Dein Bedenken
gegenüber Veränderung, gegenüber nicht genau wissen, was man will. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, und das höre ich einfach von eurer Seite nicht, weil wir sind offensichtlich diametral in anderen Positionen, was die Europapolitik betrifft. Wenn du findest, hey, look, das wollen wir alles nicht, dann heisst das in der Konsequenz, es gibt kein Rahmenabkommen, dann heisst das in der Konsequenz, es wird kein bestehendes Abkommen aufdatiert, dann heisst das in der Konsequenz, es gibt kein neues Abkommen. Dann heisst das in der Konsequenz, das ist ein riesen strukturelles Risiko für den Werkplatz Schweiz. Und jetzt müsstest du kommen und sagen, gut, dann brauchen wir eine Alternative. Und deine Alternative ist dann immer so ein bisschen, ja, wir machen dann ein bisschen Handelsverträge mit China und so.
Nein, das ist
überhaupt nicht
das Gleiche. Nicht
du musst mir mal eine bessere Alternative liefern als der Vertragstext, der hier vorliegt. Gut. Wenn das Rahmenabkommen, was ich überhaupt nicht hoffe, natürlich, einfach ohne, dass das Volk hier darüber abstimmen könnte, abgeschickt würde, dann müsste man unmittelbar eine Alternative haben. Sonst spürt man das hier wirtschaftlich relativ schnell.
Nein, das stimmt nicht. Erstens haben wir ja die bilateralen Verträge. Und die müssen ja die künden. Das machen sie dort sicher nicht. Sie werden nicht künden.
Nein,
da gibt es ein paar Updates, die uns jetzt ein bisschen Angst machen. Ist eigentlich ein Vertragsbruch, was sie machen. Zum Beispiel bei der Medizinaltechnik ist ein Vertragsbruch. Das dürfen sie gar nicht machen. Nach den bilateralen Verträgen, die wir haben, müssen sie updaten und dass uns Zugang geht zu dem. Aber wenn sie das nicht machen, dann müssen wir halt über Alternativen nachdenken. Zum Beispiel, dass unsere Firmen halt im EU-Raum zertifizieren. Das ist überhaupt nicht ein grosses Problem. Es ist ja nicht so, dass wir nur mit der EU Handel treiben. Auch wenn wir auf Amerika Maschinen verkaufen, müssen wir die Maschinen auch zertifizieren lassen in Amerika. Wenn wir sie dann halt in Deutschland zertifizieren lassen, ist es nicht so ein grosses Problem. Ich kann dir erstens garantieren, die bilateralen Abkommen, die wir jetzt haben, die bleiben ja bestehen.
Aber das sind Abkommen, die zum Teil aus den 90er-Jahren...
Das ist ja gleich, 1999 spielt keine Rolle. Das Einzige, wo es ein Update-Problem gibt, ist bei den technischen Handelshemmnissen. Dort können sie es ein bisschen plagen. Aber dem kann man relativ leicht ausweichen, indem man sagt, gut, dann zertifizieren wir halt in der EU, ist ja egal. Wir machen es in Amerika auch so, wir machen es in Israel so, wir machen es in China so. Das ist nie nicht etwas Neues.
Ja,
und die anderen Sachen, Personenfreizügigkeit, sind alle Updates bis jetzt nicht so gewesen, dass man sagen, ja, das ist super, da klatschen wir in die Hand. Wenn es halt das nicht mehr ist, dann
ja. Du nicht, Markus. Die Schweizer Bevölkerung hat sich deutlich und klar für Personenfreizügigkeit
ausgesprochen,
das letzte Mal, vor knapp einem Jahr.
Und, die Schweizer Bevölkerung hat eigentlich eine Initiative angenommen, die gesagt hat, Personenfreizügigkeit will man so nicht mehr.
Sie hat auch mehrere angenommen, die sie gesagt hat, sie möchte es, oder? Und das ist, deswegen ist der ganze Diskurs, so polarisiert. Aber nichtsdestotrotz, Markus, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Über die APK haben wir noch gar nicht geredet, aber auch die APK findet, es ist so ein wichtiges Dossier, dass man sich zu einer Krisensitzung trifft und eine Mehrheit von der APK im Nationalrat findet, eine deutliche Mehrheit, dass man die Gespräche auf politischer Ebene und auf technischer Ebene muss fortführen. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass das Parlament noch einmal seine Aufsichtsfunktion gegenüber dem Bundesrat gut wahrnimmt und ich hoffe sehr fest, dass sich der Bundesrat auch endlich klarer und klar wird äussern, was er eigentlich genau vorhat. Weil dann müssen wir vielleicht nicht jede Woche über das Rahmenabkommen diskutieren.
Genau. Aber ich finde, der Bundesrat macht gut. Aber jetzt haben wir noch ein anderes Thema.
Richtig. European Super League. Markus, schaust du Fußball?
Nicht so viel. Aber Champions League schon ab und zu.
Letzte Woche hat es ein riesen Debakel gegeben. Es hat verschiedenste Clubs gegeben, vor allem italienische, englische und spanische, die sich zusammenschliessen wollten, so ein bisschen unter der Führung von Juventus Turin zu einer neuen europäischen Super League, einem Zusatzformat zu der Champions League, was dazu geführt hat, dass man sämtliche Clubs und Spieler, die an diesem Projekt wären, mit dabei gewesen, hätte gesperrt für internationale Wettbewerb von Seite von der UEFA. Sprich, ganz viele hätten beispielsweise nicht bei der EM im Sommer können mit dabei sein, auch viele Schweizer Spieler. Man hat nachher unter Mühen und Brechen die Übung sofort wieder abgebrochen. Ich habe einen lustigen Tweet dazu gelesen und das war, das ist wie wenn es nachts um 12 Uhr besoffen eine Instagram-Story postest und sie am nächsten Morgen wieder musst löschen musst. Was hast du von dieser ganzen Dramatik gehalten?
Also erstens mache ich das natürlich nicht, dass ich auf Social Media einfach irgendwie besoffen bin. Das macht ja kein normaler Mensch, das ist klar. Ich habe es eigentlich noch eine gute Idee gefunden. Ich habe grosse Sympathie gehabt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mich regt auf, und ich bin wirklich nicht Fußballfan, aber ich finde beim Fußball, was mich aufregt, ist die ideologische Überhöhung die ganze Zeit vom Fußball. Ich finde, das ist ein Geschäft. Das ist Teil von der Unterhaltungsindustrie. Ich habe auch nicht gern, dass der Staat sich immer darum kümmert, dass sich auch Politiker immer darum kümmern, sondern eigentlich habe ich es lieber so, wie das teilweise in Amerika erinnere ich, dass es einfach ein Geschäft ist. Und die, ist ja kein Zufall gewesen, oder? Manchester United ist ja jetzt von Amerikanern, gehört Amerikaner und Liverpool auch. Und es ist kein Zufall, dass wahrscheinlich die Clubs von Anfang an gefunden haben, wir machen das. Es wäre ein ähnliches Modell gewesen wie in Amerika. Weil letztlich ist logisch, dass die grossen Clubs sich das nicht leisten wollen. Dass sie immer wieder das Risiko haben, dass sie bei der Champions League nicht mitmachen können. Und ob jetzt das eine gute Idee war oder nicht, weiss ich auch nicht ganz genau, da weiss ich zu wenig. Aber was ich wirklich finde, ist, ich habe eigentlich lieber, sie wären ehrlich und würden ein Geschäft daraus machen und sich auch so verhalten. Und dann kommt immer die FIFA und die UEFA und die reden dann vom Frieden und wie Fußball wichtig ist und wie Fußball Menschen zusammenbringt und so. Ich kann das nicht mehr hören.
Ja, ja. Ich bin gar nicht mehr so unähnlich. Also noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen einen anderen Aspekt, den ich jetzt per se, also es ist natürlich, es ist ein dreckiges Geschäft, Fußball, das muss man ganz klar auch sagen.
Nicht, aber es ist vor
allem ein Riesengeschäft. Und vor allem mit Fußball meinen wir ja immer den Männerfußball. Was ich interessant gefunden habe, ist, dass sich mal jemand gewagt hat, quasi dieser Allmacht UEFA etwas entgegenzusetzen. Und man hat gerade gesehen, wie krass die Reaktion ist und was für eine Macht eigentlich der Verein, der notabene in höchster Ebene hier am Zürichberg hockt,
hat. Nein, UEFA zum nicht. So, UEFA ist
ja, ja, das stimmt, aber FIFA, FIFA natürlich meint, als Dachorganisation hat zum ja, so etwas gerade wieder Bach abbringen, weil das ist natürlich die Sorge gewesen, wo die UEFA hatte. Für sie ist es natürlich auch ein Geschäft und Einnahmen, vor allem Werbeeinnahmen, Fernsehrecht und so weiter und so fort, wo wegbrechen. Und das noch spannend gefunden, da hat sich hochartig gegräbelt unter verschiedensten Leuten. Und das ist natürlich etwas, wo ich seit Jahren, nebst dem grossartigen Sport, den es natürlich gibt, für Männer wie auch Frauenfußball, kritisieren, ist der Verein, und das ist ja wirklich nach Schweizer Recht ein Verein, die FIFA, was völlig absurd ist, hat sich eine Macht angesammelt, zum Teil auf einzelne Personen kumuliert, nach wie vor, wo eigentlich crazy ist. Und dort sind Summen und Interessen im Spiel, wo eigentlich schon lange nicht mehr nur um Sport geht. Oder? Und da hast du völlig recht, dass man eigentlich dort transparenter und ehrlicher sein sollte, aber vor allem sollte man dort eigentlich Hausaufgaben von Seiten FIFA, UEFA und ganzen Konsorten machen und natürlich den Fußball ins Zentrum stellen, da bin ich völlig einverstanden, aber auch das unglaublich noch nicht wirklich regulierte Gebilde entsprechend
gut, FIFA, weißt,
anpassen.
Ich habe gegen FIFA als privaten Verein habe ich nicht so viel und auch gegen die UEFA nicht. Aber eben, was mich stört, ist immer das Ideologische und dann auch so hure Politische. Und das finde ich, das stört. Also, ich finde jetzt auch, dass ein Boris Johnson sich dem muss äußern und das finde ich unerträglich. Oder?
Weil Fußball ist Politik, Markus.
Ja, das stört mich. Das stört mich, weil es ist letztlich auch so cäsaranisch. Oder? Es ist so ein bisschen Brot und Spiele. Ich finde es richtig undemokratisch. Weißt, ich finde, es ist so, Politiker, die unpopulär sind, haben das Gefühl, ich werde populär, wenn ich mit irgendwie Fußballern nachher in der Dusche stehe und mit denen irgendwie darüber diskutiere. Das finde ich unerträglich. Oder eben auch Leute, die du ganz genau weißt, die interessieren sich wirklich nicht für Fußball und dann gehen sie an die Endspiele und müssen also zeigen, wie sie auch dort sind und dann sogar mit den Fahnen. Ach, mich stört das. Das hätte ich schon gut gefunden. Ja. Aber FIFA selber finde ich jetzt auch wieder, da muss ich jetzt wieder sagen, als Schweiz, ist ja an sich in unserem Interesse, dass FIFA da ist und UEFA, das hat uns sehr viel
gemacht. Ja, aber man kann sie noch reformieren und ich hoffe, das passiert auch entsprechend. Also ich glaube, das ist halt schon noch so, wie soll ich sagen, ein Boys Club, wo sich sehr viel hat können leisten und sehr viel kann leisten, nach wie vor. Eigentlich trotz den ganzen Krisen, die in den letzten Jahren aufgedeckt worden sind. Und das hat eigentlich nicht mehr mit Fußball zu tun, sondern mit Geld und mit Macht.
Ja, aber das
und,
wird so bleiben.
Das ist schade.
Aber das wird ja bleiben. Also, mein Fußball eben, deshalb, ich hätte gerne, es ist ein Geschäft. Man verdient wahnsinnig viel Geld. Aber dann sollen die das als Geschäft führen. Und da müssen nicht die Politiker sich nach darum kümmern und eben das Gefühl haben, ja, wenn die eine Champions League auflösen, dann ist das der Untergang von Europa. Das finde ich alles so masslos. Also finde ich,
ja, absolut.
Gut, jetzt wollen wir noch schnell den Joe Biden abhacken. Wie ist deine Bilanz, die 100 Tage Joe Biden?
100 Tage Joe Biden. Hey, ich muss ganz persönlich sagen, ich bin sowas von beruhigt und entspannt, dass man 100 Tage in Amerika hatte, wo es verglichen zu den letzten paar Jahren einfach mal wieder an die Arbeit gegangen ist, aus Sicht von dieser Administration. Ich finde, man hat ja, also ich glaube, der Biden hat ja noch so eine schwierige Position gehabt. Oder? Also erstens mal ist er relativ alt für einen amerikanischen Präsidenten. Er hat sehr viel Kritik von allen Seiten eingesteckt, von seiner eigenen Partei, von den Republikanern logischerweise. Und für das man eigentlich wahrscheinlich relativ geringe Erwartungen hatte an ihn, finde ich die Bilanz jetzt doch relativ krass. Also ich finde, er hat natürlich die harten Politikfelder noch nicht unbedingt angetastet in der amerikanischen Politik, aber ich sage jetzt mal so, die Zeichen und Schritte, die er doch schon erreicht hat in diesen 100 Tagen, haben eigentlich meine Erwartungen übertroffen. Das hat natürlich für mich persönlich insbesondere ein wichtiger Schritt war, die neue Klimaziele, die er sich gesetzt hat, nach dem ganzen Desaster unter der Administration Trump, aber auch das Infrastrukturpaket, das er verabschiedet hat, wo man sagt, hey, es ist eigentlich eines von der gewaltigsten bis zurück in die 50er Jahre, wo ich schon glaube, es tut dem Land extrem, extrem gut, dass man sieht, hey, es wird wieder geschafft, es wird wieder eigentlich Politik gemacht und von dem her ist die Bilanz sicher gut. Du wirst mir völlig widersprechen.
Ja, nein, ich finde fast, es ist noch fast zu früh, zum Bilanz zu ziehen. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend, weil erstens das Infrastrukturprogramm, das ich zum Teil gut finde, da finde ich kein Problem. Die Infrastruktur müssen sie unbedingt etwas machen und investieren. Ich finde auch das erste Programm, wo es darum geht, eigentlich die Folgen von Corona abzufedern, finde ich auch okay, das wäre auch unter Trump stand gekommen. Infrastruktur, finde ich, hat der Trump versagt, hätte er gerade als Bauunternehmer wirklich etwas müssen machen. Was ich nicht gut finde, ist genau das im Klima, finde ich eine Katastrophe, weil ich meine, das geht ein bisschen das rein, was wir vorher mit dem Fußball gehabt haben. Weißt, jetzt tut er auf 2050, gell, wird er 2030, ja, wird er fast mehr als 50% von den CO2-Emissionen reduzieren. Das wird nicht möglich sein. Das geht nicht. Das ist ein Pipe-Dream. Und ich finde, das geht nicht, dass Politiker und wir vor allem, auch als Bürger, wir sollten das nicht akzeptieren. Wir wissen selber, wie schwierig Prognosen sind. Und zweitens, wir wissen ganz genau, etwas über 10 Jahre planen und durchziehen. Das ist praktisch unmöglich. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du jetzt in Amerika zum Beispiel, nur wenn du einen Sektor nimmst, Elektrizität, 30% von der CO2-Emissionen von Amerika sind aus der Elektrizität. Mhm. Das würde heissen, wenn du jetzt willst, dass du in 2030, das ist in 9 Jahren, das ist unhure schnell, willst du 50% aber CO2-Emissionen, dann musst du praktisch den ganzen Strombereich in Amerika CO2-frei machen. Mhm. Die haben extrem viele Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Du musst, hat mir ein Wissenschaftler vorgerechnet, du musst in Amerika jetzt ab morgen, jeden Monat, 11 Kohlekraftwerke schliessen, damit du überhaupt runterkommst. Und das ist unmöglich, weil du musst noch Strom haben. Und Strom kannst du nicht so schnell wieder aufbauen mit irgendwelchen Solar- und Windrädchen. Das ist unmöglich. Aber es geht nicht mal um das. Und mir geht es darum, dass man nicht sollte, Politiker eigentlich nicht. Ich finde, das ist eine richtige Verführung, dass Politiker sagen, ja, in 9 Jahren tun wir so gewaltige Anstrengungen machen. Es wird nicht funktionieren.
Also schau, ich bin ganz ehrlich gesagt auch skeptisch, dass ein Land wie die USA das Ziel erreicht. Wichtig ist für mich das Bekenntnis dazu, weil das ist eigentlich eine ganz simple Rechnung, die sehr viele Ökonomen in Sachen Klimawandel schon seit längstem machen. Natürlich kostet das jetzt. Und das ist brutal, oder?
Darf ich noch schnell fertig reden?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich mit der amerikanischen Situation zu wenig aus, um die technische Möglichkeit abzuschätzen. Nein, aber klar ist, du musst runterkommen mit den Emissionen, sonst sind die Kosten viel höher. Das ist simples. Ökonomie so 101, das ist das Thema Kostenwahrheit.
So
und der Preis jetzt ist hoch und das Ziel, das er sich setzt, ist schon hoch. Für mich ist auch klar, logischerweise wird das Bekenntnis nicht Klimakrise lösen, aber was ich eigentlich interessanter gefunden habe, ist, dass er es geschafft hat, entsprechend alle Regierungschefs von den grossen, wichtigen Player geopolitisch an einen digitalen Tisch zu bringen und das Thema zu adressieren. Er hat sich selber natürlich und für sein Land sehr hohe Ziele gesetzt. Und ich glaube, das ist schon, eben, ich sage noch einmal, nach dem Disaster-Era Trump, oder, wo man einfach gefunden hat, man kommt mal mit den Brechstangen und tritt überall aus, ein relativ wichtiges Bekenntnis auch, um zu zeigen, welche Rolle das USA wird spielen in der Bekämpfung von dieser Krise.
Aber was haben wir für solche Bekenntnisse?
Eine Zustimmung im Fall von Biden.
Irgendwie ja, sind republikanische Kreise. Das ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich verspreche in den nächsten 10 Jahren schönes Wetter.
Du, theoretisch machbar ist das schon, aber das braucht eine radikale Änderung. Das ist mir schon völlig klar.
Das ist wie wenn du in der Schweiz einfach würdest sagen, ja, wir ersetzen jetzt die 40% Kernkraft, die ersetzen wir in 5 Jahren. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das geht nicht.
Alles geht nicht bei Markus. Aber was mich noch wundern nimmt, doch, ich glaube, das geht schon. Das muss man einfach entsprechend, die Massnahmen
nein, das ist verantwortungslos. Aufweisen.
Aber, ja. Was mich noch wundern nimmt, ist, ich habe es vorher so ein versucht, schon drauf zu lüpfen. Zustimmungsrate von Biden jetzt, oder? Nach dieser 100-Tage-Bilanz gibt es immer Umfragen und so weiter und so fort. Von Biden verhältnismäßig wirklich recht hoch, bei 52-54%, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was hast du das Gefühl? Also eben, du hast vorher gesagt, es ist noch ein bisschen früh, um Bilanz zu ziehen. Auf mich wirkt er im Fall wirklich, und das hat mich wirklich sehr positiv überrascht, aber ich glaube, das ist auch einfach, ja, weil ihm wahrscheinlich alles nach dem Trump positiv überrascht, aber er ist, glaube ich, wirklich einfach einer, der nicht die Aufmerksamkeit sucht, sagen wir es jetzt mal so, sondern der einfach schafft und will vorwärts machen. Das hat natürlich auch gewisse Gründe. Ja, er hat jetzt so Mehrheitsverhältnisse im Kongress und im Senat, die das momentan machen.
Hast du das Gefühl? Hast du das Gefühl?
Er überrascht bis in republikanische Kreise rein.
So werden. Wer hast du jetzt gerade im Kopf? Welcher Republikaner hat etwas Positives gesehen?
Hey, also es gibt viele Republikaner, die jetzt die ganzen Infrastrukturpakete und so weiter
unterstützen. Aber eine Person selber. Nein, schau, ich meine, erstens, also der Biden ist 50 Jahre in der Politik. Und ein Politiker, also dem geht es ein bisschen um Aufmerksamkeit.
Ja,
also
logisch, das sind ja alles egozentrische Leute.
Also das ist nicht egozentrisch, aber das ist einfach wichtig. Das gehört zu dem Job. Und zweitens finde ich beim Biden, nein, ich bin dort überzeugt, das kommt nicht so gut. Weil er ist viel zu stark nach links gegangen in vielen Sachen. Weißt du, wir haben jetzt hier über die Infrastruktur geredet, das ist jetzt etwas, wo Demokraten auch unter Clinton hätte ich machen können. Aber wenn du schaust, oder die Vorstellungen, dass er mit dem Supreme Court ausdehnen wird, dass diskutieren, dass DC ein Staat wird, wenn du schaust, wie er reagiert hat auf das Urteil von George Floyd, wo er sagt, wir haben systemischen Rassismus, das ist wahnsinnig, gut, oder? Das ist wahnsinnig. Also weißt, er geht in vielen Themen, stark nach links. Und da glaube ich, auf die Dauer kommt das nicht gut für den Joe Biden, weil Joe Biden ist gewählt worden, weil die Leute gefunden haben, erstens da, wo du jetzt gesagt hast, ist ein bisschen ruhiger. Das kann man gut finden. Aber vor allem, er ist ein Zentrist. Das haben die Leute gemeint. Er ist ein Zentrist und wir wählen ihn deswegen, oder? Und jetzt ist er in vielen Fragen wahnsinnig nach links gegangen. Vor allem solche Fragen, die halt in Amerika zurzeit stark wichtig sind, oder? Kulturelle Fragen eigentlich. Oder so halbkulturelle Fragen. Und da glaube ich, kommt nicht gut. Also dann
ja, aber gut, du bist natürlich jetzt auf der Seite, die ihn als zu links empfindet. Und ich finde immer links, im Amerikanischen sind überhaupt nicht links, wie das bei uns aufgefasst wird, sondern es gibt in dem Sinne eigentlich nur links und
konservativ. Das sind alles Positionen, die er vor 5 Jahren nie gesagt hätte. Vor 5 Jahren hätte er nie gesagt. Ich meine, er hat einen, wo wirklich aus dem Süden war, der Robert Byrd, hat er gelobt, dass sein Mentor,
Die Linke hat ihn ja immer kritisiert und macht das nach wie vor auch. Und ich glaube, das ist ein Spagat, wo ihm bisher nicht so schlecht klingt, oder? Leute wie du würden jetzt finden, er ist viel zu links. Der linke Flügel der Demokraten wird ihn immer noch als zu zentristischem und zu rechts in ihrem Sinn empfinden. Und ich bin sehr gespannt, und das ist ja nicht nur der Biden, sondern seine gesamte Administration, was er wirklich wird fertigbringen. Auf jeden Fall, und noch einmal zum auf den Anfang zurückkommen, Ruhe in der amerikanischen Politik und wirklich Fortschritt in effektiv wichtigen und dringenden Politikbereichen ist natürlich etwas, was irgendwie ist wie Balsam auf die Seele nach 8 Jahren wirklich purem Chaos und pure Polarisierung.
Leider nur vier Jahre.
Nein, gut, aber... Ja, logisch. Und um noch auf das Urteil zurückzukommen, was du vorher erwähnt hast, ich finde das aus als Juristin, ich finde, das ist etwas sehr extrem Amerikanisches und das gibt es ja ab und zu, oder? Da kommentierst du Urteile, die eigentlich juristisch sind. Ich glaube natürlich aber auch, in diesem speziellen Fall ist das Urteil extrem wichtig gewesen, als Zeichen, dass das amerikanische Justizsystem eben schlussendlich einfach auch ein Zeichen setzt gegen institutionellen Rassismus und dass er das kommentiert, das mag aus unserer Sicht, das ist, sind wir uns einfach nicht gewohnt, oder? Das ist irgendwie stossend, stossend ist vielleicht das falsche Wort, das ist einfach etwas, wo wir uns wenig gewohnt sind, das Urteil, sagen wir es jetzt mal so, politisch von oberster Ebene so kommentiert also werden.
Wenn es Trump gemacht hätte, hätte man das wahnsinnig kritisiert, übrigens auch in Amerika. Weil, weißt du, der kann noch in Berufung gehen. Also es ist eigentlich, geht nicht, dass jetzt der Präsident schon sagt,
also aus Gewaltenteilungsüberlegungen
bin ich der Meinung, jetzt schon, ich bin zufrieden mit dem Urteil und der andere könnte noch in Berufung, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut.
Ja, bin ich per se einverstanden, aber du musst schon sagen, dass es wichtig war, dass das Urteil so gefällt worden ist und dass es richtig war, oder?
Also aber du als Juristin müsstest ja sagen, es ist richtig aus juristischen Gründen und nicht aus politischen, richtig. Oder? Und ich würde jetzt sagen, aber aus politischen Gründen ist klar gewesen, dass man das Urteil hätte wollen.
Schau mal die Richterbesetzung an. Also, das ist am höchsten Gerichtshof, oder? Das ist nur Politik.
Nein, Besetzung von Richter
wird doch kritisiert.
Nein, aber nein, die Parteien Richter richtig wählen. Richtig. Nein, das finde ich jetzt nicht das Problem. Aber, es ist einfach klar, es gibt einen Double Standard. Also, es ist völlig logisch, wenn Trump so etwas gemacht hätte.
Ja,
stell dir vor, er hätte jetzt das Urteil bekommen. Und der Trump hätte gesagt, ich finde das Urteil nicht gut. Oder? Musst du dir mal vorstellen, was dann los gewesen wäre. Mhm. Und der Biden hätte einfach das Gegenteil gemacht. Es geht eigentlich nicht. Aber du, ich glaube, ehrlich gesagt, beim Biden eben, da tun wir jetzt mal ein bisschen warten. Aber so wie ich Amerika kenne, kommt das nicht gut. Weil, erstens ist er so zu alt. Er mag auch nicht mehr lang. Also, ich glaube nicht, dass er die ganze Amtszeit durchhebt. Und das Zweite ist wirklich, die Demokraten sind viel stark nach links gegangen. Und das merken die Leute noch nicht so recht. Deshalb sind auch die Approval Ratings, die sind jetzt noch recht gut und so. Das ist auch okay. Weißt du, das ist auch Honeymoon. Also, ich meine, das ist immer ein bisschen so. Alle Präsidenten am Anfang, außer der Trump, haben am Anfang immer relativ gute Zahlen gehabt. Und da müssen wir jetzt mal schauen bei beiden. Also.
Ja, also gut, das war natürlich eben noch in einer Zeit, in der das Land nicht so polarisiert und gespalten war, was zu grossen Teilen natürlich an Trump zu verdanken ist. Und darum
das stimmt nicht, aber Das ist schon länger so.
Natürlich ist es, aber natürlich ist es schon lange ein tief gespaltenes Land in allen relevanten Politikbereichen. Aber es ist ja die Frage, gießt man dort Öl ins Feuer oder versucht man, die Spaltung irgendwie in einem sinnvollen Kompromiss irgendwie zu lösen. Und darum glaube ich, die Zustimmung ist im Fall recht hoch zu werten. Auch wenn das jetzt, sagen wir mal, 52-54% sind, und absolut recht, das kann sich natürlich immer alles schnell ändern in Amerika. Aber das ist wirklich, finde ich, ein Zeichen, dass das Pendel eben in die richtige Richtung zurückschlägt. Und ich glaube, das ist nicht nur für Amerika gut, sondern schlussendlich auch für die Welt und für uns
und leider immer noch. Fürs Rahmenabkommen.
Nein, mit dem hat es absolut nichts zu tun, aber nice try.
Na gut, also wir haben schon weit überzogen wegen dem blöden Rahmenabkommen, wo wir hoffentlich bald nicht mehr darüber reden müssen. Nein, in dem Sinn, das war Friendly Fire mit der Laura Zimmermann und Markus Somm. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Das ist immer zu schauen auf nebenspalter.ch. Ihr könnt es aber auch hören auf Spotify oder Apple Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao zusammen.
Tschüss zusammen.